Wir kommen zum zweiten Teil vom Römer 12. Und im letzten Teil haben wir gesehen, dass die Verse 1 bis 2 eigentlich die Leitung ist für den Rest vom ganzen Römerbrief. Also auch nicht nur der Rest vom Kapitel 12, sondern auch der Rest vom ganzen Brief. Und wir haben gesehen, dass dort eigentlich der Paulus eine Aufforderung ausspricht, nämlich, dass wir uns als lebendiges Opfer Gott darbringen sollen. Und dass es eben dort auch um den wahren Gottesdienst geht. Dass wir eben nicht mehr irgendwie zu dieser Weltzeit gehören, dass wir uns nicht mehr dieser Weltzeit anpassen müssen, sondern dass wir zu einem neuen Reich, zu einem neuen Zeitalter gehören, nämlich zum Reich Gottes, zum ewigen Reich. Und das als ganze Gemeinde. Und jetzt geht der Paulus weiter darauf ein, was das jetzt für Gemeinde, aber auch für jedes einzelne Glied in der Gemeinde bedeutet. Wir werden gerade zusammen Römer 12, 3 bis 8 lesen. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denken, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf die Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe es im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also nochmal der Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Nachdem der Paulus in den Versen 1 bis 2 eigentlich aufgrund von der Barmherzigkeit Gottes einen Befehl ausspricht, redet er jetzt in der Kraft von der Gnade, die er empfangen hat. Und wir müssen uns fragen, was meint Paulus da mit Gnade? Wir haben, wenn wir Gnade hören, automatisch ein theologisches Konstrukt dahinter, aber der Paulus meint da eigentlich nicht ein theologisches Konstrukt, sondern die ganz einfache Verwendung von dem Begriff, nämlich als ein unverdientes Geschenk. Also ein unverdientes Geschenk, das der Paulus bekommen hat. Das meint jetzt also da nicht irgendwie die Rettung, wo wir bekommen haben, aus Gnade, sondern eigentlich Berufung von Paulus, wo ein Geschenk Gottes ist, ein unverdientes Geschenk. Und wir finden das auch im Römer 15, 15 bis 16, wo der Paulus das nochmal aufnimmt und uns ein bisschen klarer wird, was er damit meint. Römer 15, 15 bis 16, der Stadt. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Und jetzt im Vers 16 erklärt er, dass ich ein Diener Jesus Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl angenommen oder wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Da erklärt uns der Paulus, was er da eigentlich mit der Gnade meint. Gnade, aufgrund von dem der Paulus da also redet, oder mit Schlachter übersetzt, Kraft der Gnade, ist also eigentlich die gnadenvolle Berufung und Befähigung zum Aposteldienst von Paulus. Das ist ein unverdientes Geschenk, das er hat können haben. Und das ist eigentlich noch spannend, wie das der Paulus bezeichnet. Wenn wir das Leben von Paulus und den Dienst von Paulus anschauen, dann ist sein Dienst mehr von Leid und Mühe, von Not durchdrungen gewesen. Ja, am Ende hat ihm der Dienst sogar den Tod gebracht. Und wer sich noch ein bisschen mehr damit informieren will, was der Paulus alles hat durchleben müssen, kann 2. Korinther 11 lesen. Dort listet er das auf. Und man könnte eigentlich denken, ja, also so gnadenvoll muss man das jetzt nicht benennen, was er da bekommen hat. Und doch nennt Paulus seinen Dienst ein Gnadengeschenk Gottes. Eine Gnade, die er direkt von Gott bekommen hat. Und in dieser Autorität, die er bekommen hat, kann er jetzt auch reden. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, wenn wir im Dienst sind, dann ist es nicht immer einfach. Man hat vielleicht, wenn man in der Kinderstunde ist, schwierige Kinder und ein bisschen wildtönend. Und dann kommt man schnell mal so auf die Idee, ja, das ist mehr eine Not als eine Gnade, die ich jetzt da gerade durchstehen muss. Und eigentlich bin ich froh, wenn das dann wieder durch ist und die Kinder wieder zu den Eltern kommen dürfen. Oder es gibt andere Beispiele, jeder Einzelne sieht sich da sicher an einem anderen Ort. Und trotzdem ist es eine Gnade, dass wir im Dienst von Gott stehen können. Trotzdem ist es eine Gnade, dass der unendliche, barmherzige Gott uns tatsächlich brauchen will für seinen Dienst. Von Gott berufen zu sein, das mag weltlich gesehen oft schwierig, mühsam erscheinen. Von der Welt her zu sehen sogar, warum tut man sich das überhaupt an? Aber in der Reich Gottes Perspektive, eben nicht aus der Weltzeitsicht, sondern aus der Gotteszeitsicht heraus, sehen wir, dass es eben Gnade ist, dass wir im Reich Gottes dienen dürfen. Und dann werden wir uns auch immer wieder vom Wort Gottes verändern lassen. Immer wieder auch der Paulus als Vorbild nehmen, wie er das gemacht hat. Der Paulus hebt jetzt aufgrund von dieser Gnade, die er erfahren hat, also sein Apostelamt, das er bekommen hat, die Wichtigkeit von der Demut oder Bescheidenheit heraus. In der Kraft von seinem Apostelamt fordert Paulus nachdrücklich heraus, nicht stolz und überheblich zu sein, sondern bescheiden oder auch demütig. Und sich in der rechten Perspektive zu sehen. Und damit spricht der Paulus eigentlich das Nummer 1 Problem an, das es überhaupt gibt. Denn Stolz und Überheblichkeit, das ist eigentlich das Grundproblem seit dem Sündenfall, das in dieser Welt ist. Und es zeigt sich immer wieder in zerstörerischen Eigenschaften. Und jetzt können wir fragen, wenn wir Verse 1 bis 2 gelesen haben, ja, warum kommt jetzt der Paulus plötzlich auf Stolz und Überhebung zu sprechen? Und da ist ganz wichtig zu sehen, dass die Verse eben zusammenhängen. Wir sehen im Vers 3 ein schönes Wörtchen, wo man sich immer markieren sollte, es denn. Und es denn bedeutet, es ist irgendetwas verbunden. Irgendetwas, was vorher war, kommt jetzt eine Begründung. Und genau das macht der Paulus da auch. Wo er vorher in der Vers 1 bis 2 auffordert, uns als lebendige Opfer darzubringen, unsere Sinne transformieren zu lassen, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes entspricht, tut er jetzt eine grosse Fallstricke anfügen. Nämlich, dass wir auch anfangen können, überheblich und stolz zu werden in dem. Mein Opfer ist ja viel grösser. Ich habe viel mehr gedient für Gott. Ich habe mich viel mehr schon gelitten. Mein lebendiges Opfer ist viel wichtiger als dies. Ich bin schon 40 Jahre im Glauben, ich kann sicher schon alles besser prüfen als du. Was willst du, junge Schlucker, mir schon sagen? Es sind alles Aussagen, die einen Tropf verleiten können, wenn man Vers 1 bis 2 lesen. Und jetzt tut der Paulus da eigentlich direkt einen Riegel vorschieben gegen so Denken. Weil das Prüfen und das Erkennen von Gottes Willen ist überhaupt kein Grund zum Stolz sein, sondern es ist ein Grund, um in wahre Demut zu kommen. Wer im Dienst im Reich Gottes stolz wird, hat noch keine grosse Reife erreicht. Ist noch nicht ein mündiger Christ geworden. Das schreibt Paulus in diesen Versen eigentlich sehr direkt. Weil jeder, der den Willen Gottes erkennt, je mehr, dass wir den Willen Gottes erkennen, je mehr, dass wir erkennen, wer wir im Licht von Gott sind, umso klarer wird auch unsere richtige Stellung im Reich Gottes. Und darum sollen wir nicht höher von uns denken, als sich gebührt. Und das ist eine spannende Aussage. Der Paulus sagt nicht, ihr sollt nicht höher denken, sondern er sagt, ihr sollt höher denken, als sich gebührt. Also es gibt eine gewisse Stellung, die sich gebührt, einzunehmen. Es ist nicht einfach nur, wir dürfen gar nichts von uns halten, weil das wäre eine falsche Demut, sondern es gibt einen gewissen Standard, der definiert, wer wir sind. Und echte Demut zeigt sich darin, dass wir uns im Licht von Gottes Gnade und seiner Zuwendung sehen. nämlich als befähigte und begnadigte Kinder, die nur durch Gottes Gnade das sind und das können, wo wir sind. Und der Paulus beschreibt das ganz schön im 1. Korinther 15, 10, wie das praktisch aussieht. Dort beschreibt er, wie eine wahre, gemäße Demütigkeit aussieht. Und wenn man es erstmal liest, kommt man vielleicht auf die Idee, dass 1. Korinther 15, 10, für die, die es nicht mitbekommen haben, genau. Wenn man das erstmal liest, kann man denken, ist das jetzt wirklich Demut? Aber es ist es eben. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist ganz spannend, wie der Paulus da eigentlich über seinen Dienst schreibt. Der Paulus lebt da eigentlich die wahre, gemäße, sich gehörende Bescheidenheit vor. Ihm ist absolut bewusst, dass er alles nur durch Gottes Gnade allein hat können machen, dass er seine Berufung nur durch das Gnadengeschenk von Gott überhaupt hat können tun. Er ist ein absoluter Sünder gewesen. Er hat sich gegen die Gemeinde Gottes gestellt. Er hat sich sogar verfolgt. Was er verdient hat, ist das, was der Bruno am Anfang gelesen hat. Der Tod. Nichts anderes. Und durch Gottes Gnade ist er, was er ist. Und er hat mehr können leisten durch das als andere. Aber es ist nicht sein Verdienst, sondern es ist eben Gott, den er in dem wieder aufhebt. Der Paulus wertet also seine geleistete Arbeit nicht einfach ab, sagt, das ist eh alles neu gewesen und Gott hat 100% gemacht. Nein, sondern er sagt, weil Gott gehandelt hat, kann ich auch dazu stehen, was ich mit ihm gemacht habe. Alles andere wäre es Abwerten von Gott. Alles andere wäre es Abwerten vom Wirken Gottes im Leben von Paulus. So fordert der Paulus da nicht zu irgendeinem beliebigen, demütigen Verhalten auf, irgendeinem falschen, demütigen Verhalten, sondern er fordert uns auf, einen Maßstab zu nehmen für wahre Demut. Und den Maßstab beschreibt er da mit dem Glauben. Wenn man den Vers nochmal lesen, haben wir da eine spannende Aussage, was er am Schluss sagt. Er sagt dann nämlich, jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und da geht es nicht darum, dass Gott jedem Einzelnen, gut, die habe ich 20% Glauben gegeben, die habe ich 30%, die habe ich 5 Liter Glauben gegeben, die nur 3, darum kannst du halt ein bisschen weniger Gnade oder ein bisschen mehr Gnade haben in deinem Leben. Nein, der Paulus redet da von einem Maßstab, von einem Standard. Das Wort im Griechischen ist eigentlich ein Hohlgefäß, das gebraucht worden ist, um etwas abmessen. Und in dem Sinn geht es eigentlich um einen Maßstab für die wahre Demut, die Gott uns gegeben hat. Und der Maßstab ist der wahre Glaube an Jesus Christus. Und in dem Sinn ist eigentlich der Standard, wo wir unsere Demut können prüfen, eigentlich das Evangelium und der Inhalt vom Evangelium. Und wenn man das Evangelium vor Augen hält, dann gibt es keinen Platz für Stolz. Wenn wir sehen, was Jesus Christus für uns da hat, dann gibt es keinen Platz dafür, um uns zu überheben. Und ich möchte ein paar kurze Sachen, Indikationen sagen, wie können wir erkennen, ob wir stolz sind. Stolz sucht sein eigenes, sucht seine. Stolz sieht vor allem den Fehler der anderen. Stolz haltet sich für unverzichtbar, für zu wichtig. Ohne mich läuft sowieso nichts, darum muss ich alles machen. Stolz missbraucht die Gemeinde für seine eigenen Zwecke. Ich setze mich ins Zentrum, ich bin nur in der Gemeinde, damit ich gesehen werde und ich mache meinen Dienst nur, damit ich eine gewisse Stellung erreiche von den Leuten. Stolz ehrt sich selber und nicht Gott. Ah, wie gut habe ich das heute wieder gemacht. Schaut alle her. Und Stolz erkennt sich oft selber nicht als Stolz. Und darum ist ein guter Indikator, wenn wir uns fragen, bin ich in dieser Situation vielleicht stolz gewesen? Das ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es so gewesen ist. Und was ist jetzt Heilmittel gegen Stolz? Heilmittel gegen den Stolz ist, den Maßstab vom Glauben anzuwenden. Das Evangelium vor Augen zu haben, aufs Kreuz zu schauen, auf Jesus Christus und sein Werk zu schauen und zu erkennen, wer wir sind. In seinem Licht. Unsere Stellung ist allein in und durch Gnade von Jesus Christus gegeben. Er ist der, der uns beruft und befähigt. Er ist auch der, der die Frucht von unserem Dienst bewirkt. Und darum ist wahre Bescheidenheit eigentlich das, was der Paulus im Korinther 15 eben gemacht hat. Er lobt und ehrt Gottes Werk durch das. Er setzt Gottes Wirken ins Zentrum. Und er tut das nicht abwerten. In wahrer Demut sehen wir uns selber, wie wir sind. Aber wir sehen auch eben unseren Mitmensch, wie er vor Gott ist. Und darum geht der Paulus eigentlich jetzt auch weiter mit einem Kollektivbegriff von der Gemeinde. Wir lesen Verse 4 bis 5. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Der Paulus tut da wieder so ein magisches Wort anfügen, nämlich das Wort denn. Und er fügt also eine Begründung an. Warum sollen wir überhaupt bescheiden sein? Warum ist das so wichtig? Und die Antwort ist, nämlich weil das in der Natur von der Gemeinde liegt. Wie der Körper aus allen möglichen Gliedern besteht, aber doch nur ein Körper ist, so ist auch die Gemeinde aus vielen Gliedern nur eine Gemeinde. Und so ist die Gemeinde nicht eine Organisation, nicht ein Verein, sondern es ist eben ein Organismus, und zwar ein weltweiter Organismus. Und damit setzen wir oft, wenn wir die Gemeinde von Gemeinde reden, dann meinen wir eigentlich nur die Ortsgemeinde. Dann meinen wir, da in Kiesen, das ist Gemeinde. Aber das ist eigentlich zu kurz gedacht, das ist nicht das Ganze. Denn auch die Ortsgemeinde ist eigentlich nur ein Unterteil von dem weltweiten Leib. Und als Ortsgemeinde sind wir ein Teil von dem grösseren Organismus. Was wir da in Kiesen, in Burgdorf, in Gummeligen tun, tun wir eigentlich für das grosse Ganze, nicht für uns selber, sondern für den weltweiten Leib Christi. Und das ändert auch ein bisschen unser Denken, wenn wir unsere Tätigkeit in der Gemeinde wahrnehmen. Es gibt also viel grössere Dimensionen von dem, von unserem Auftrag. Wir da in Kiesen haben eine Teilaufgabe an der weltweiten Gemeinde. Es geht nicht nur einfach um das Dorf da, sondern wir haben da, wir sind wie ein Arm, der da in das Dorf hineinreicht. Und darum beten wir zum Beispiel auch für Missionare, darum senden wir auch Missionare aus, darum tun wir auch irgendwie Kinderstunde machen, wenn wir nicht wissen, ob die Kinder in unserer Gemeinde bleiben. Vielleicht ziehen die mal aus, wechseln den Wohnort, aber es ist eine Investition ins Reich Gottes gewesen. Wir können das nicht an irgendwelchen Indikatoren abzählen, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Sondern wir investieren ins weltweite Reich Gottes. Und wenn die Kinder nachher irgendwo ins Ausland ziehen oder irgendwo in einen anderen Kanton gehen, dann haben wir investiert ins weltweite Reich Gottes. Dann müssen wir nicht traurig sein, sondern wir können uns freuen, dass wir etwas mitgeben können. Und darum ist es auch wichtig, dass wir nicht nur einfach für die Ortsgemeinde beten, dass wir nicht einfach nur für die Gemeinde irgendwo in den USA oder China beten, sondern auch für die Ortsgemeinde in der ganzen Schweiz. Auch die haben unsere Gebete nötig, und zwar ziemlich dringend. Als Christen sind wir also eine Einheit mit verschiedenen Teilen. Und das schließt bereits ein, dass ein Christ ohne Zugehörigkeit von dieser Einheit, von diesem Leib, gar nicht gehen kann. Das geht gar nicht. Du kannst nicht ein Auge sein ohne Körper. Das funktioniert nicht. Ein Christ ohne Gemeinde ist kein Christ. Christus lieben und gleichzeitig seine Gemeinde hassen, das widerspricht sich diametral. Das geht nicht auf. Jesus hat sich dazu entschieden, dass das nur im Gesamtpaket gibt. Und darum will ich dich auffordern, wenn du noch nicht zu einer Gemeinde gehörst, wenn du Gemeinde nur als schöne Option zum Christsein anschauen, dann geh nochmal über die Bücher. Schau nochmal, was das wirklich bedeutet. Schau nochmal, wie du deine Beziehung zum Herrn dann wirklich leben kannst. Ein gesundes Christsein ohne Verbindung zu einer Ortsgemeinde, erwähne jetzt dort gemeint bewusst, ist schwierig, wenn gar unmöglich. Und dabei gibt es jetzt in dieser Gemeinde einen grossen Teil, die weltweite Gemeinde, und nicht nur die weltweite Gemeinde, sondern die ewige Gemeinde. Wir sind genauso in der Gemeinde wie der Paulus und Petrus auch. Das ist die gleiche Gemeinde, das ist die gleiche Liebe. Wir haben ein ewiges Leben. Es ist nicht einfach vorbei. Der Petrus gehört immer noch zu dieser Gemeinde. Der Paulus gehört immer noch dazu. Die sind einfach jetzt schon im ewigen Leben drin. Aber es ist die gleiche Gemeinde. Und das ist eigentlich etwas Wahnsinniges, was man sehen darf, dass wir in einer Gemeinde sind, die ewig ist. Und nicht jedes Glied hat die gleiche Tätigkeit und Aufgabe in dieser Gemeinde. Der Bruno hat das schön mit dem Bild gezeigt. Nicht jeder macht das Gleiche und kann das Gleiche. Und darum ist auch die Bühne keine, Gemeinde keine Bühne, um unser Ego irgendwie zu präsentieren. Obwohl das leider oft schnell mal der Fall ist. Sondern es ist ein Übungsfeld für unsere wahre Demut. Denn das Auge, das sieht ja nicht ums Auge willen. Das Auge, das einfach sieht, das bringt dem Auge gar nichts. Es braucht nur einen Körper dabei, der etwas sieht. Das habe ich nichts davon. Wenn mein Auge irgendwo da ist und etwas sieht, dann sehe ich ja als Körper nichts. Das hilft mir nichts. Und darum brauchen wir als Glieder eben die Zugehörigkeit zu dem Organismus. Da springen da ein paar Sachen, das ist jetzt zu lang. Genau, wir haben gesehen, dass die Gemeinde eine Ewigkeitsperspektive hat. Und das lässt unseren Dienst in der Gemeinde viel sinnvoller erscheinen. Gott hat uns nicht einfach sinnlos in die Gemeinde gefügt, sondern er hat das Ziel dabei gehabt. Er hat uns ganz bewusst als einzelne Teile mit ganz verschiedenen Gaben erschaffen und in das Reich gestellt und dazu befähigt, um aus dem ewigen Reich zu bauen. Und auf das geht jetzt der Paulus in den Versen 6 bis 8 ein. Verse 6 bis 8. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe es im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Der Paulus erklärt jetzt, wie die verschiedenen Aufgaben und Tätigkeiten sich im Leib zeigen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass nicht unser Dienst und unsere Gaben oder Begabungen Grundlage von unserer Errettung sind oder sogar ausdrucksweise von unserer Heilssicherheit. Das wäre sonst eine ganz verheerende Aussage, wenn wir das machen würden. Was ist denn, wenn du ins Koma fallst und nicht mehr kannst? Wenn du krank wirst, wenn du alt wirst und deine Begabung nicht mehr ausüben kannst? Dann hättest du ein Riesenproblem. Dann wäre deine Errettung am Werk gehängt. Aber um das geht es an Paulus nicht, sondern Begabung und der Dienst im Reich Gottes ist Erfolg von unserer Erlösung. Ist Erfolg von dem, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir zu dem Reich gehören, dass wir nicht mehr länger der Weltzeit angehören, sondern dass wir jetzt den Heiligen Geist in uns haben. Und wir haben Gaben, wie wir also zum Reich Gottes gehören. Und nur darum können wir eigentlich dienen. Und dienen und Einsatz von unseren Gaben ist also eigentlich das dankbare Annehmen und Anerkennen von unserer Errettung. Von dieser Tatsache, die passiert ist in der Wiedergeburt. Und damit hebt der Paulus heraus, dass niemand alle Gaben hat, sondern wir alle einander brauchen. Und jemand, der denkt, ja, er müsse alles können, da können wir ein paar Verse zurückkommen und sagen, du hast mit Stolz zu kämpfen. Du hast mit Übermut zu kämpfen. Gesehen dich wieder in der richtigen Stellung im Glauben. Geh wieder zurück ans Wort. Gott hat dich nicht als eierlegende Wolchmilchsau erschaffen, sondern hat dich mit deinen Begabungen erschaffen und er wird dich in dem brauchen. Und oft fallen wir aber da genau in so eine falsche Erwartungshaltung, manchmal an uns selber, aber manchmal auch an andere innen. Wir sehen zum Beispiel, was der andere noch sonst noch für schöne, coole Begabungen hat und denken, ja, das müsste ich jetzt auch noch haben, dass ich noch ein richtiger Christ werde. Oh, der kann lehren, ich habe die Begabung nicht so, ah, da bin ich nicht so ganz guter Christ. Und wir kommen in ein riesen Ding hinein. Aber das ist keine christliche Vorstellung, so ein Denken. Christus hat uns als Glieder in seinem Leib eingefügt, nicht als ganzen Körper. Und darum müssen wir viel mehr erkennen, was unsere Gaben sind. und was unsere Stärken sind und die dann auch verwenden und uns einbringen und uns einander auch für das freisetzen. Und darum wollen wir uns jetzt auch da mit der Auflistung, die der Paulus gemacht hat, noch ein bisschen genauer befassen. Und es ist ganz wichtig, es ist keine abschließende Auflistung, die der Paulus da macht. An anderen Stellen finden wir noch andere Gaben und ja, auch dort sind es keine abschließende Auflistungen. Aber um was geht es der Paulus da? Um Paulus geht es darum, um sein Hauptanliegen. Nämlich, dass wir die Gaben richtig einsetzen, dass wir die richtige Herzenshaltung überkommen. Und darum sind die Begabungen da auch rhetorisch sehr spannend eigentlich nebeneinander gesetzt. Und man könnte eigentlich die Liste auch noch ein bisschen erweitern, dass das ein bisschen weiter rauskommt. Weil der Paulus macht da keine Ausführung. Was bedeutet denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für eine Gabe? Er erklärt das nicht. Und er macht das ganz bewusst, wenn wir mal die Rhetorik durchschauen, zum Beispiel, wer dienen, soll es im Dienst tun. Ja, super. Wer dient, soll es im Dienst tun. Aber wenn wir mal da noch ein Nicht anhängen, kommt vielleicht klar raus, was der Paulus meint. Nicht im Stolz oder um sich selbst ins Zentrum zu stellen. Zum Beispiel, man kann auch etwas anderes anhängen. Oder wer lehrt, soll es in der Lehre tun. Nicht im Plappern, nicht mit irgendwie nach dem Leuten, nach dem Mund reden. Er soll lehren, wenn er die Begabung vom Lehren hat. Wer ermahnt, soll ermahnen, nicht fertig machen oder heucheln. Er soll ermahnen, das ist seine Aufgabe. Wer gibt, soll grosszügig geben, nicht knausrig oder mit irgendwelchen Hintergedanken. Er soll geben, das ist seine Begabung. Wer Vorsteher oder Leiter soll es eifrig und bemüht tun, nicht leichtfertig oder mit irgendwelchen Machtfantasien. Sondern er hat die Begabung vom Vorsteher, vom Leiter, dann soll er das auch bitte so in Anspruch nehmen. Und wer barmherzig ist, soll mit Freude tun. Nicht irgendwie mit Zähnen knirschen. Ich bin barmherzig, aber eigentlich... Da kommt ein bisschen mehr raus, was der Paulus meint, wenn man es ein bisschen umschreibt mit dem. An Paulus geht es darum, dass die Gaben in der richtigen Herzenshaltung wahrgenommen werden. Und gleichzeitig spielt aber auch irgendwo so eine Forderung mit, im Sinne von, wer lehrt, der soll jetzt doch einfach mal anfangen lehren, der soll das jetzt einfach mal machen. Nicht lange darüber nachdenken, was das jetzt ist. Wenn du Begabung hast, dann weißt du selber, was das ist eigentlich. Vielleicht. Hoffentlich. Der Paulus redet da von Gnadengaben. Und das ist im Griechisch ein schönes Wort, das heißt nämlich Charisma. Und da leuchtet bei ganz vielen schon die rote Alarmglocke, oh Charisma, oh Charismatik. Nein, das ist ein biblischer Begriff. Und es ist ein biblischer Begriff, darum nehmen wir den Begriff ernst. Es ist Gnadengabe, es kommt von Charisma. Gnadengabe, Charis ist Gnade. Der Begriff hat der Paulus ja am Anfang auch schon eingesetzt. Also seine Berufung als Apostel ist eine Gnade. Und jetzt gibt es aber auch Gnadengabe für die anderen. Es ist nicht exklusiv, dass er eine Gnade erfahren hat von Gott. Sondern es gibt da eben auch noch andere. Nicht jeder ist zum Apostel berufen gewesen. Und im 1. Korinther 12, Vers 7 lesen wir, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also die Gaben sind zum allgemeinen Nutzen. Das, was der Paulus auflistet, das ist nicht für uns. Das ist nicht, dass wir etwas beschäftigt haben und nicht so langweilig ist im Alltag. Da können wir etwas machen, Gott hat uns eine Gabe gegeben, da können wir ein bisschen Zeit sinnvoll füllen. Nein, das ist aus dem Grund, dass wir einen allgemeinen Nutzen haben. Also die Gemeinde, unser Lieb, profitiert von dem. Wenn ich davon profitiere, dass mein Auge glücklicherweise noch etwas sieht. Und jeder hat eine Aufgabe, eine Gabe im Reich Gottes bekommen. Und ich werde ganz kurz einfach die einzelnen Gaben durchfliegen und ich werde da keine theologische Abhandlung über die Gaben machen. Ich gehe einfach strukturiert kurz durch und ihr könnt dann selber nachforschen, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Und das erste ist Weissag oder griechisch Prophezie. Und das ist wohl die kontroverseste Gabe, da leuchtet wieder alle Alarmglocken bei ganz vielen Leuten. Aber eigentlich ist das etwas sehr Wichtiges und etwas, was wahrscheinlich viel verbreitender ist, als man denkt. Im 1. Korinther 14, Vers 3 beschreibt der Paulus, was die Gabe eigentlich ausmacht. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zum Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer wie sagt, dient also den Menschen, dient also am Glied, an den anderen Glieder im Leib Christi. Und er dient zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Es geht also nicht irgendwie um irgendwelche Zukunftsvorhersagen und in 5 Wochen kommt der Antichrist, ich habe das gesehen, im Traum, was auch immer. Nein, um das geht es dem Paulus da nicht. Es geht da nicht, dass es darum geht, dass man in biblischer Autorität reden würde. Gott hat mir gesagt, du musst jetzt das machen. Gott hat mir gesagt, du musst mich jetzt heiraten. Das ist immer der beste Spruch, vor allem wenn dann 2 kommen und Gott hat das ihnen gesagt. Die beste Antwort ist immer, Gott hat mir gesagt, Polygamie ist nicht so gut. genau. Spass beiseite. Es geht nicht, dass wir Weissagung darum geht, dass wir irgendetwas in der Autorität vom Wort Gottes würden reden. Sondern es geht darum, dass wir in bestimmten Situationen ein Wort von der Ermahnung, von der Ermutigung oder vom Trost aussprechen. So wie das uns der Heilige Geist durchs Herz legt. Und das kann passieren, nach dem Gottesdienst, im Gespräch, wo man mit jemandem ein Gespräch hat und einfach etwas anspricht, was einem gerade auffällt. Oder in der Predigt, wo ich einen Punkt auf einmal, den ich mir nicht vorbereitet habe, und den doch erwähne, weil mir auf einmal wichtig geworden ist. Und das ist eigentlich das, was der Paulus damit weiss sagt. Ich meine, denke etwas einfach offen sein für das, was Gott sagt und tut, auch im Alltag. Weil wir haben einen lebendigen Gott, der in Raum und Zeit heute noch mächtig ist. Der hat nicht vor 2000 Jahren Ferien angefangen zu machen. Sondern wir haben den Heiligen Geist heute immer noch in uns. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir am Schluss auch sehen, in was für einem Prüfkriterium das wir mitmachen. Der Paulus schreibt, in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also, wie sage ich, muss in Übereinstimmung mit dem Glauben passieren. Es darf also nicht am Wort Gottes widersprechen. Es steht nicht über dem Wort Gottes, was man dann sagt. Und das sehen wir durch das Neue Testament immer wieder. Weissagung ist nie über dem Wort Gottes gestanden. Und es geht dann nicht um eine neue Offenbarung von irgendwelchen Sachen, die die Bibel uns eben nicht gesagt hat, sondern es geht um ein lebendiges Ermutigen, Ermahnen und Trösten, wo wir einander für dein Leben sprechen. Die nächste Begabung ist Dienen. Und das Dienen, das ist das praktische Dienen. Es geht eigentlich um das, was Diakone auch gemacht haben. Sie haben Lebensmittelausgaben zum Beispiel gemacht, haben sich um die Witwe gekümmert. Ich weiß, dass in der Apostelgeschichte, dass die Apostel eigentlich ihren Dienst, ihre Begabungen nicht mehr können wahrnehmen können, weil sie viel zu viel anderes zu tun hatten. Die sind überhäuft worden mit Witwen, die Not hatten und die haben noch und der hat noch ein Seelsorgegespräch gebraucht und die sind gar nicht mehr dazugekommen, um zu predigen und zu beten. Und dann hat es die Diener gebraucht. Die, die einstehen und sagen, wir nehmen euch die Last ab. Wir machen das, damit ihr eure Begabung könnt brauchen. Damit die Gemeinde richtig funktioniert. Der Rücken freigehalten für andere. Und so sind Diener eigentlich die, die meistens auch ein bisschen im Hintergrund sind. Die, die irgendwo in der Technik, im Putzdienst, bei den Finanzen oder in der Organisation sind. Das sehen wir oft nicht so. Aber sie sind ein ganz wichtiger Bereich. Kommen wir zu der Lehre. Und Lehrer, das sind eigentlich die, die biblische Wahrheiten erklären, auslegen. Es ist eine Anleitung und Ausrichtung, damit Christen fähig werden, Gottes Wille zu prüfen. Also Lehre geht es darum, dass man das Wort Gottes erklärt, damit ihr fähig werdet, selber anzuwenden. Das ist Lehre. Das ist ja das, was man normalerweise im Unterricht macht. Ich lerne dir, dass du selber fähig wirst, eine Rechnung zu lösen. 2 + 2 gibt es 4, aber wenn ich dir auf einmal andere Rechnung mache, bist du dann gleich noch fähig, zum Verstehen, um was es geht. Und das ist Lehre, dass wir ausgerüstet werden, zum Verstehen, wie wir das Wort Gottes richtig in unser Leben sprechen lassen. Und Lehre, das beschränkt sich nicht einfach nur auf den Pastor vorne am Sonntagmorgen, sondern das soll in allen Bereichen eingesetzt werden. Zum Beispiel in der Familie. Da müssen Kinder gelehrt werden im Glauben. Oder Frauen sollen andere Frauen lehren. Im Titus 2 wird das beschrieben. Die älteren Frauen sollen die jüngeren lehren, ausrüsten, zeigen, hey, ich habe die Erkenntnis aus dem Wort Gottes geholt. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich weiß mehr und ich will das weitergeben. Es braucht gesunde Lehre in der Gemeinde. Es braucht tiefgründige Lehre in der Gemeinde. Lehrer, die Gottes Wort auslegen und erklären können. Nicht nur einfach schöne Worte machen und ein paar gute Geschichten erzählen können. Es kann auch ein sehr unterhaltsamer Gottesdienst sein. Aber ihr werdet nicht fähig. Ihr werdet nicht mündig durch das. Und darum ist die Lehre so etwas Wichtiges. Und darum ist auch die Lehre das, was eine besondere Verantwortung mitgreift. Im Jakobus 3,1 schreibt Jakobus, dass wir uns nicht in grosser Zahl Lehrer werden sollen, wie ein grosses Urteil gefällt wird über dir. Und das ist eine Warnung, die wir auch ernst nehmen. Und darum sind auch Lehrer von besonderem Gebet abhängig. Darum ist es wichtig, dass ihr für Pastoren betet. Aber nicht nur für Pastoren, sondern auch die in der Kinderstunde lehren. Auch die, die jetzt in Avonsch zum Beispiel lehren oder in all diesen Lager, die Leiter. Das ist alles auch Lehrdienst. Kommen wir zu der Ermahnung. Ermahnung oder auch trösten oder ermutigen. Griechisch Parakaleo, erinnert uns an Parakletos, der ja mit dem Heiligen Geist verbunden wird. Ist eigentlich das, was aus der Lehre herauskommt. Nämlich das Wort Gottes anzuwenden. In seinem Leben wirklich danach zu leben. Das, was man in der Lehre eigentlich erklärt bekommen hat. Das Wort Gottes wird in der Ermahnung angewendet. Und damit ist eigentlich das praktische Glaubensleben oder die Leute im praktischen Glaubensleben auch zu begleiten und ihnen zu reden. Und da ist zum Beispiel die Seelsorge gemeint. In der Seelsorge, wo man vor der Grundlage vom Wort Gottes Menschen begleitet, sie ausrüstet, ihnen sagt, hey, hast du schon mal das gemacht? Das Wort Gottes sagt das. Die Erkenntnis haben wir vom Wort Gottes und jetzt wendet das auch an, mach das jetzt auch. Und ich begleite dich auf dem Weg. Ich tröste und ermahne dich auch in dem, aber das ist eigentlich Seelsorge. Und Seelsorge, das ist nicht etwas, was nur die Schwachen angeht, die ein riesen Problem haben und eigentlich schon am tiefsten Punkt in ihrem Leben sind. Nein, Seelsorge, das geht genauso auch die Schwachen an oder die sich sehr stark haben und die so stolz sind, dass sie gar nicht wissen, wie stark das sind. Seelsorge hat jeder nötig. Jeder hat es nötig, um das Wort Gottes in sein Leben zu sprechen und nach dem Wort Gottes zu handeln. Und sich immer wieder auch vom Wort Gottes korrigieren und zu überführen lassen. Und darum ist Seelsorge nicht einfach irgendwie auf ein spezielles Setting beschränkt, wo man heute immer mehr versucht, auch mit Psychotherapie gleichzusetzen, sondern es kann auch im persönlichen Gespräch unter Freunden Platz haben, wo man sagt, hey, du lebst es so, das ist nicht richtig. Und wir suchen den Weg, wie wir das ändern können. Dann begleiten wir ihn in der Ermahnung. Und meistens ist, wer diese Begabung hat, der lebt das meistens schon irgendwo unterbewusst aus. Genau. Wir kommen zum Gehen. Und Gehen, das sind Leute, die eigentlich das Reich Gottes finanziell unterstützen. Sie sollen das grosszügig machen. Und das bedeutet nicht, dass jetzt alle anderen, die Begabung nicht haben, sagen, oh, ich muss nicht mehr in die Gemeinde gehen. Das machen ja die, die Begabung haben. Nein, um das geht es nicht. Es ist vielleicht etwas aufgefallen, dass jeder einen gewissen Anteil von dieser Begabung hat. Jeder ist aufgefordert, zu lehren in einem gewissen Kontext. Jeder ist aufgefordert, einmal ein Wort von der Ermahnung zu reden. Aber es gibt eben Schwerpunktbegabungen, wo einer ganz besonders für das eigentlich befähigt ist. Und das ist auch in der Gabe so. Das ist einer, der wie einfach natürlich einen lockeren Geldbeutel hat, materiell, aber auch personell zum Teil, der einfach bereit ist zu geben und das freudig macht. Und nicht auf die Statistik am Ende vom Monat schaut, habe ich jetzt die 10%, sondern das eigentlich auch egal ist. Und das ist ganz wichtig, wenn man etwas ins Reich Gottes gönnt, dann wird das im Himmel oben Geld gewaschen. Das heisst, das gehört nicht mehr uns. Wir haben keinen Anspruch mehr, darüber zu verfügen, sondern wir haben das Gott abgegeben und wir haben das in die Gemeinde gegeben. Und ich kann dann nicht sagen, hey, ich habe dann da 1000 gezahlt, ich will dann da, dass du dann das und das noch machst. Das ist nicht gegeben in einer richtigen Haltung. Vorstehen, zweitletzte Begabung, Und das ist eigentlich spannend, Vorsteher oder das Leiten, das steht irgendwie mittendrin in den anderen Begabungen. Und wenn es doch der Leiter, das ist das Wichtigste, muss am ersten Stelle stehen. Und ich glaube, Paulus hat das ganz bewusst gemacht, dass es einfach da noch nebenbei reinbringt. Weil es auch nur eine weitere Begabung ist, die Gott aus Gnade gegeben hat. Vorsteher haben eine Begabung zum Leiten und zum Führen anhand von Gottes Wort. Und sie sind darum besonders auf eine demütige Haltung angewiesen. Und wenn sich von der Lehre durchdringen lassen. Und es ist spannend, dass in der Auflistung zum Ältestenamt eigentlich die einzige Gabe, die nötig ist, die Lehrfähigkeit ist für den Vorsteher. Sonst werden Charaktereigenschaften beschrieben. Er muss irgendwie seine Familie im Griff haben, was auch immer, Mann einer Frau oder irgendwelche äußeren Umstände. Aber die Geistesgabe, die er muss haben, er muss lehrfähig sein. Und das hat eben den Grund, dass ein Vorsteher, ein Leiter in dieser Verantwortung steht, eben Gottes Wort auch zu verstehen und das Erkenntnis aus dem Wort rauszunehmen. Wir kommen zu Barmherzigkeit und Mitleid. Oder Mitleid. Und da geht es darum, dass man die Not der anderen sieht und sie mitträgt, mitleidet und mitfühlt mit den anderen. Es ist meistens, sind das die im Hirtendienst auch stark sind. Und Hirtendienst ist jetzt nicht auch nur immer der Älteste. Hirtendienst kann jeder machen, wenn die Begabung hat. Es sind Leute, die die Not der anderen förmlich anziehen und irgendwie einfach das helfen tragen, zu unterstützen. Die den Leuten nachgehen und nachfragen, hey, wie hast du jetzt gehabt letzte Woche? Als lebendiges Opfer sehen wir im Dienst Gottes. Wir stehen im Dienst Gottes. Und es gibt keine unwichtige Gabe. Wir haben jetzt da ein paar Gaben gesehen, aber es gibt ja noch andere Bereiche. Aber keine von diesen Gaben ist gegen die anderen auszuspielen, sondern der liebe Christi braucht jede einzelne davon, wie Gott das will. Gott hat sich dazu entschieden, dass er nicht einem alle Gaben gibt. Aber er hat sich dazu entschieden, dass jeder eine Gabe hat, dass jeder einen Anteil an dem Dienst hat. Und darum will ich dich fragen, wo gibst du dich im Reich Gottes hin? Wo sind deine Begabungen, die du brauchst? Oder lässt du sie einfach brach liegen? Bist du ein Konsumentenchrist? Und sich freut an guter Predigt und wenn man nur gute andere Begabungen sich selber gilt, aber ich muss es ja nur empfangen, dann ist alles gut. Aber das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was der Paulus in dem Text zeigt. Das ist genau das Gegenteil. Es ist nämlich Stolz und nicht Demut, wenn wir einfach nur konsumieren. Sie sagen, ja, die anderen haben genug Gaben, ich muss meine Begabung nicht brauchen, ich muss mich nicht eingeben. Das ist Stolz. Ach, man tut nicht dreckig. Das sollen gefälligst die anderen machen. Und du willst zum Schluss einfach nochmal herausheben, wie viele verschiedene Dienste es eigentlich in der Gemeinde gibt, wo wir uns einsetzen können. Und vielleicht du hast du in dieser Auflistung gesehen, hey, das spricht mich eigentlich an. Und dann kommen wir von den Ältesten zu und sagen, hey, eigentlich sehe ich da eine Begabung von mir, wenn wir vielleicht eine Option suchen, wie ich das anwenden kann. Es gibt den Predigtdienst, es gibt Gebet, es gibt Sonntagsschule, es gibt Jugendgruppen, es gibt organisatorisch, es gibt es in den Finanzen, in der Gebäudeverwaltung, in der Planung, in der Lagerarbeit, in der Seelsorge, im Putzdienst, im Barmherzigkeitsdienst, als Lastenträger, irgendwie Telefon- und Besuchsdienst, Kinderbetreuung. Was auch immer, wir fallen sicher noch mehr Sachen ein. In all diesen Diensten sind wir auf Gottes Gnadengabe angewiesen. Dass wir es tun aus der richtigen Herzenshaltung. Und darum will ich auch zum Schluss einfach ins Gebet gehen und Gott Danke sagen, dass wir die Begabung dürfen haben. Und ihn darum bitten, dass jeder Einzelne auch seine Begabung einsetzen darf. Ja, Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du uns berufen hast von der Finsternis in dein wunderbares Licht. Und dass wir Kinder Gottes dürfen sein, dass wir den Heiligen Geist in uns dürfen haben und der Heilige Geist uns nicht so lässt, wie wir gewesen sind, sondern uns befähigt und verändert Tag für Tag immer mehr. Und wir danken dir, dass du uns nicht irgendwie mit Gaben überforderst und uns alles Mögliche willst auferlegen, sondern dass du uns als Teil von einem grossen, weltweiten Lieb geschaffen hast und brauchen willst Und dass du uns mit Gaben ausgestattet hast, die einander dienen, die der Allgemeinheit dienen, nicht einfach uns selber. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns zeigst, wo wir dienen können. Und du uns zeigst, wo wir begabt sind von dir, wo wir einen Auftrag auch von dir bekommen haben, wo wir vielleicht schon lange wahrnehmen sollten, aber immer wieder auf die Seite schieben. Überführ du uns, wenn das nötig ist. So bitten wir dich für die kommende Woche, dass du uns ins Leben rettest durch dein Wort. Dir ist Lob und Ehre. Amen.